Das war jetzt gerade gregorianischer Choral aus dem Kloster Semmeris, aus der Abtei Semmeris. Ich glaube, das ist einer der grossen kirchlichen Gesänge. Kirchlicher Gesang, der immer moderner wird, Gregorianik. Jetzt ihr, Herr Amade Bricker, ihr habt eben entschlossen, ein hochkirchliches Amt einzunehmen. Und ihr werdet sicher noch in eurem priesterlichen Leben viel Gregorianik hören, gregorianischen Choral. Ihr seid, wie ich weiss, von Gräco, aber könntet ihr doch gerade mal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher vorstellen?
Ja, ich bin also 1965 in Gräco geboren. Ich bin zusammen mit zwei Schwestern und einem Bruder aufgewachsen. Wenn ich so in meine Kindheit zurückdenke, darf ich sagen, dass das wirklich schöne und glückliche Kinderjahre waren. Und ich bin dafür auch meinen Eltern sehr dankbar. Ich habe 6 Jahre Primarschule gemacht in Gräco selber und danach 2 Jahre Sekundarschule in San Ignaz. Im zweiten Jahr von der Sek hat man sich entscheiden, ob man die dritte Sek machen will oder ob man ans Kollegium gehen will. Und da ich dazu mal die Absicht hatte, später Priester zu werden oder auch in die Richtung zu gehen, habe ich mich dann entschlossen, ins Kollegium auf Brieg zu gehen und da mich für den Latin-Typus inschreiben. Und so bin ich dann nach Brieg gegangen und habe in Brieg 3 Jahre das Kollegium gemacht. Ich habe hier im Internat gewohnt. Ich hatte aber gesundheitliche Schwierigkeiten bekommen und darum war es gut, dass ich so als Kollegium gewechselt habe. Vor allem auch das Internat, das war natürlich damals ein sehr grosses Internat mit fast 200 Internen, war natürlich den ganzen Tag rummelig und ich habe mehr etwas gebraucht mit so einer persönlicheren Atmosphäre, wie mit so einer stilleren Atmosphäre. Und so habe ich dann gewechselt ans Kapuzinerkollegium St. Fidelis nach Stanz. Das war damals noch eine Privatschule, von einem Kapuziner geführt. Mittlerweile ist das jetzt eine Kantonsschule vom Kanton Nidwalden. Und ich hatte da noch in Stanz 3 Jahre gemacht und dann 1987 mit der Latinmatura abgeschlossen.
Jetzt so habt ihr natürlich inzwischen nicht nur Latin und Sottiges studiert, ihr habt als Priester, also als Kandidat auf dem Weg zum Priestertum, noch viele andere Sachen müssen lehren. Was müsste jetzt so ein junger Priester als lehren? Im Seminar zum Beispiel oder auch an der Universität?
Ja, ich bin im Herbst 87, wie ihr schon angetönt habt, ins Walliser Priesterseminar in Chivisee bei Freiburg eingetreten und habe euch die Vorlesungen an der Theologischen Fakultät in Freiburg besucht. So die ersten 2 Jahre, oder vor allem im ersten Jahr, sind das so Einführungsfächer in die Theologie. Ich denke jetzt vor allem an Einführung ins Neue Testament, ins Alte Testament, dann aber auch etwas Kirchengeschichte, natürlich Liturgie und etwas Philosophie. Zwar habe ich schon mit Kollegen etwas Philosophie gehabt, aber im ersten Jahr habe ich nochmal 4 Vorlesungen pro Woche Philosophie gehabt. Und dann auch Fundamentaltheologie, Moral und Dogmatik. Biblische Umwelt noch. Das waren also die so Einführungsfächer, was darum ging, so einen ersten Kontakt mit der Theologie überzubekommen. Und dann im zweiten Jahr war das Vorexamen, das war so ein erster Abschluss, Vorabschluss vom Theologiestudium. Das Vorexamen hat unserer schriftlichen Arbeit bestanden, also im Umfang von 30 bis 40 Seiten. Und ich habe das Thema gewählt, Jesusgebet oder beziehungsweise Herzensgebet. Ich habe die Arbeit mit dem Professor Schönborn geschrieben, der mittlerweile jetzt Weihbischof ist in Wien. Nach den 2 Jahren in Freiburg hatte ich die Möglichkeit, ein Jahr im Ausland zu machen. Und ich habe mich wie andere Walliser Seminaristen schon entschieden, mal ein Jahr nach Rom zu gehen. Und das war natürlich für mich eine grosse Freiheit. Das hat für mich eine grosse Freiheit bedeutet, nach Rom zu gehen und dort zu studieren, sozusagen im Zentrum von der Weltkirche.
Ihr habt aber auch eine Lizenziatsarbeit geschrieben. Und in welchem Fach war das?
Die Lizenziatsarbeit, die ich dann geschrieben habe, das war wieder, als ich zurück in Freiburg war. Die habe ich im Fach Liturgie geschrieben, mit dem Professor Dr. Baumgartner Jakob. Er ist mittlerweile emeritiert und lebt in Immensee. Die Lizenziatsarbeit habe ich zum Thema gewidmet, Stundengebet. Oder was vielleicht den Hörern und den Hörerinnen bekannter ist, der Name Breviergebet. In der Arbeit habe ich versucht aufzuzeigen, so wie es das Zweite Vatikanische Konzil euch gesagt hat, dass das Stundengebet, die Stundenliturgie, nicht nur eine Gebetsform ist für die Priester und für die Ordenslied, sondern eigentlich eine Gebetsform für das Volk selber. Das habe ich probiert, mal mit aufzuzeigen und dann mal zweiten Schritt euch darzulegen, wie könnten wir in unserer Pfarrei einzelne Gebetszeiten, ich denke jetzt vor allem an die Laudes und an die Vesper, also an das Morgen- und das Abendgebet von der Kirche, wie könnten wir solche Gebetszeiten in unserer Pfarrei wieder einführen? Und ich habe da vor allem euch an die Pfarrei gedacht, die jetzt nicht mehr durch einen Priester oder durch einen Pfarrer besetzt sind. Es scheint mir wichtig, dass sich das Volk Gottes euch die Woche durch dort versammeln in der Kirche zum Gottesdienst. Das wird ja auch Wortgottesdienst mit Psalmengebet, mit verschiedenen Liedern, aber auch mit Schriftlesung, mit Fürbitten, was das Volk das würde euch machen, ohne dass ein Priester da ist.
Ihr habt vorher gesagt, Herr Amedebricker, dass ihr in Rom seid.
Ja,
Rom, das ist heute zum Teil ein bisschen ein Reizwort in der Kirche. Wir müssen nicht alles immer, wie man sagt, annehmen, was von Rom kommt. Aber ihr seid doch zu Rom gewesen. Was hat jetzt ihr so für einen Eindruck von dem römischen Betrieb, wenn ich das extrem formuliere?
Jawohl, ich muss sagen, dass ich von Rom selber sehr einen guten Eindruck habe. Also wir haben natürlich heute mit so einer Perspektive, wo wir fast, ja, wie soll ich sagen, Rom gerne als schlechtes Licht darstellen. Vor allem, sagen wir mal, das Zentrum, also der Vatikan. Ich selber habe sehr gute Erfahrungen gemacht, sowohl in der Stadt Rom als auch im Vatikan selber. Ich darf sagen, dass ich bei den Benediktinern vom Aventin studieren durfte. Es gibt ja in Rom 10 Theologieuniversitäten, also 10 Universitäten, wo man die Möglichkeit hat, Theologie zu studieren. Ich habe mich für St. Anselmo auf dem Aventin entschieden, weil ich aber sehr eine Vorliebe hatte zu den Benediktinern und habe mich auch gerade eingeschrieben, da in dem Internat, in dem Collegio St. Anselmo zu wohnen. Das Schönste war für mich während dem Jahr, einmal, dass man da zusammen gewohnt hat mit den Professoren. Die Professoren waren die meisten Benediktiner, vor allem aus Deutschland und Österreich. Die haben im gleichen Konvikt gewohnt wie wir, sind mit uns zusammen am Tisch zum Essen und haben uns auch viermal am Tag in der Kirche getroffen zu den verschiedenen Gebetszeiten und euch natürlich zur Eucharistie feiern. Das hat mir einen grossen Eindruck gemacht, weil ich das von Freiburg her also nicht gekannt habe. Und ein anderer Aspekt: in dem Collegio San Anselmo hat es natürlich Studenten aus mehr als 40 verschiedenen Ländern. Und sind alle Kontinente vertreten gewesen. Das war natürlich eine sehr grosse Vielfalt gewesen. Und in dem Sinne sicher auch eine Horizonterweiterung. Man hat auch damit gemerkt, dass unsere Schweiz oder unsere katholische Kirche in der Schweiz eigentlich nur ein kleines Tupfchen ist in dem ganzen Mosaik. Dass es also Länder gibt, die natürlich viel die grössere Bedeutung haben als wir selber. Und ich kann jetzt davon erfahren, was das heisst, Weltkirche. Oder was das heisst, Glied von der katholischen Kirche zu sein. Ich denke jetzt vor allem an die Papstgottesdienste, die ich davon mitfeiern und miterleben durfte. Das waren wirklich sehr eindrückliche Erlebnisse, die ich sehr geschätzt habe und die mir persönlich, auch gerade für das geistliche Leben, sehr viel gebrungen haben. Also, dass ich kann sagen, ich will dir das Romjahr nicht missen.
Jetzt aber habt ihr nachher eure Praxis gemacht. Ihr seid im Pastoraljahr gewesen, wie man dem sagt, hier zu Visp. Was habt ihr da so geschafft?
Ich habe das Pastoraljahr hier in Visp gemacht, beim Pfarrer Zurwera und dem Vikar Thomas Pfammatter. Das Pastoraljahr hat er sehen, dem Praktikant also auf Einführung zu geben in die Seelsorgsarbeit. Und so habe ich euch probiert, so jeden dritten Sonntag am Predigt zu machen und die Predigten euch zu halten. Ich habe ein paar Stunden Religionsunterricht gegeben. Ich habe Schülergottesdienste vorbereitet. Ich habe euch ein paar Mal davon taufen. Und hat zwar nicht Fisch, aber außerhalb von Fisch euch können mal eine Hochzeitsfeier feiern, also die Hochzeit entgegennehmen. Das sind so die wichtigsten Punkte, die ich eigentlich hier während dem Pastoraljahr gemacht habe. Ich muss sagen, zu dem Pastoraljahr kehrt euch noch der 6-wöchige Pastoralkurs, den wir in Chur absolvieren, also zusammen mit dem Bistum Chur. Und in den 6 Wochen Pastoralkurs haben wir fast jeden Tag einen anderen Referent, der zu uns zu einem bestimmten Thema etwas gesagt hat. Zum Beispiel gerade diese Woche haben wir am Montag und Dienstag der Knecht gekehrt. Er ist Ehe- und Familienseelsorger in St. Gallen. Und er hat schon mit seiner ganzen Problematik aufgezeigt, was auch bei einer Seelsorge, in einer Begleitung von Ehe, auch von gescheiterten Ehe, aber auch von Familien so gibt. Am Mittwoch hatten wir den Höfer. Er hat uns einen Einblick gegeben in Katechetik, Katechese. Wie könnt ihr vor allem spielerische Elemente in die Katechese drinbringen, um euch die vielleicht ziehen, damit trockene Materie mit aufzulockern? Oder gestern und heute hatten wir den Zemp, den Dr. Zemp. Er hat uns so einiges erzählt über Teamarbeit. Also, dass es sehr wichtig ist, dass der Priester, der Pfarrer, wenn er Pfarrer ist, nicht mehr allein sich alles entscheiden und allein sich alles machen, sondern dass er probiert, innerhalb von einem Team euch verschiedene Anregungen entgegenzunehmen. Und die probiert in der Praxis euch umzusetzen.
Da habt ihr also eine theoretische und eine praktische Ausbildung eigentlich hinter euch. Und ihr könnt jetzt so an dem Tag, wo das Interview ausgestrahlt wird in Sito, zum Priestergewitter kommen. Fisper kommen und Evia singen. Ihr habt also doch eine gewisse Beziehung hier zu Fisper aufbauen in diesem Jahr. Ich wollte dich fragen, eben als junger Priester jetzt so in dem Sinn, ihr habt eine grosse Übersicht von der Praxis und von der Theorie von der Kirche. Wie beurteilt ihr die Lage von der Kirche in unserer Gesellschaft?
Also die momentane Lage von der Kirche dünkt mich, ist weniger schlecht oder weniger schlimm, als dass sie gerne dargestellt wird. Vor allem ist es leider so, dass die Medien die Kirche immer gerne als schiefes Licht entdecken. Und ich selber habe das Gefühl, dass, dass mit der Kirche nicht so schlecht steht, wie man so ab und zu kehrt. Sicher, wir müssen sehen, es machen nicht mehr alle Katholiken machen mit in der Kirche. Und wir haben jetzt sicher einen Wandel vor uns, von der Volkskirche zur Bekenntniskirche. Dass also länger wie mehr einfach nur mehr die, ich sage, werden noch Sonntagsgottesdienst kommen, die wirklich etwas suchen und wirklich etwas wollen und haben. Und dass die, was uns vielleicht unsere reine Pflichterfüllung bis jetzt gemacht haben, dass die eher fernbleiben in Zukunft. Und das finde ich eigentlich auch gut. Ich sage mir lieber ein paar Leute weniger und verdaffe die Leute machen dann wirklich euch mit. Wenn sie begeistern und die haben gerade auf ihre Art euch etwas ausstrahlen im Alltagsleben. Ich glaube, wir Christen haben es damit verloren, das Licht von der Welt oder das Salz der Erde zu sein. Vielmehr, die werden so mittrampen, ohne grosse Begeisterung, ohne uns gross zu engagieren. Und ich glaube, es wäre sehr notwendig, dass wir uns wieder länger lassen, re-evangelisieren. Das heisst, dass wir uns neu würden am Wort Gottes ausrichten. Dass wir uns neu die Frage stellen, ja, was hat das Wort Gottes heute uns zu sagen? In einer konkreten Situation, in der wir drinstehen. Und dass wir vor allem aufpassen müssen, dass nicht immer mehr zu einer Trennung kommt zwischen dem Glauben und dem Alltagsleben. Vielmehr, dass wir versuchen, den Glauben in den Alltag drin zu tragen. Sei es das in die Familien, in die Ehe oder auch da, wo wir arbeiten. Und letztlich, glaube ich, darf ich eins nicht vergessen, was die Kirche oder die Lage der Kirche anbelangt, auch das Vertrauen haben in den Herrgott. Vor allem das Vertrauen in den Heiligen Geist, was die Kirche feiert. Sicher ist es notwendig, dass wir uns dem Wirken vom Geist öffnen und dass wir Anregungen gerne entgegennehmen.
Wie seht ihr als Priester die Arbeit von den Laien und euch, sagen wir, von den Frauen im Speziellen?
Mit der Zusammenarbeit mit den Laien muss man vielleicht unterscheiden zwischen den Laien, die ausgebildet sind, sagen wir, was das Theologiestudium haben oder das Katechetische Institut in Luzern gemacht haben, und der andere sogenannte Laie. Dann damit meine ich das Volk Gottes, die Gläubigen. Ich glaube, heute ist es sehr wichtig, dass Priester und vor allem die ausgebildeten Laie eng und gut zusammenarbeiten. Und ich sehe da ein Stück weit auch eine Ergänzung. Wir müssen uns bewusst sein, der Priester kann heute nicht mehr alles machen, weil dann so wäre er total überfordert. Und darum ist die Mitarbeit von der Laie sehr wichtig. Es scheint mir aber auch wichtig zu sein, dass die gegenseitige Arbeitsfelder auch jetzt klarer abgegrenzt werden. Also, dass sich noch besser dort herauskristallisieren, was ist eigentlich die spezifische Aufgabe des Priesters und was ist die spezifische Aufgabe des ausgebildeten Laientheologen oder der Laientheologin. Dass man damit auch gewisse Spannungen ein bisschen vermeiden. Als Priester sehe ich meine Hauptaufgabe vor allem darin, die Gläubigen auf ihrem Lebensweg, auf ihrem Glaubenszweck zu begleiten und sie zum Herrgott zu feiern. Also sie zu Gottes Erfahrung hinzuführen. Zu Gott, weil ja irgendwie die Quelle und auch das Ziel von unserem Leben ist. Und die Aufgabe von der Laie sehe ich darin, dass sie, der Priester, in der Arbeit einfach mithelfen und sie unterstützen. Und das vor allem auch gerade jetzt denke ich an das Volk Gottes, dass sie einfach auch gerade die frohe Botschaft wahrscheinlich hier kehren und mit ihnen in den Alltag drin nehmen und probieren, da ihre Christsein zu verwirklichen.
Ja, ich danke Rama de Bricker für das klare Votum. Ich glaube, da müssen wir noch Fortschritte machen, ganz allgemein. Ich will dir nachher noch fragen, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, Priester zu werden. Aber bevor wir das machen, darf ich mal kurz Musik spielen, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen unterholen können von dem, was wir jetzt bis jetzt gediskutiert haben. Wir kehren vom Johann Maria Tasso um 1550 ein Richard Gar a due voci, das ist also ein zweistimmiges kleines Stück. Rama de Bricker, wie seid ihr überhaupt zum Priestertum gekommen? Ich meine, man kann doch nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt werde ich Priester.
Nein, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Das ist eigentlich schon ziemlich an längeren Weg, was eigentlich in der zweiten Sekundarschule angefangen hat. Aber, wie ich schon vorher erwähnt habe, habe ich mich in der zweiten Sek entscheiden, will ich jetzt ins Kollegium gehen oder nicht. Und ich habe mich dann für das Kollegium entschieden und ich musste den Typus wählen. Und weil ich auch den Wunsch in mir hatte, Priester zu werden später, habe ich mich für den Latin-Typus entschieden. Und von der zweiten Sekte weg habe ich regelmässig in der damals gegründeten IKB-Gruppe Oberwallis mitgemacht. Das war eine Gruppe, die versucht hat, Jugendliche zusammenzubringen, was ich für den geistlichen Beruf, also konkret für den Priesterberuf, oder auch für einen Ordensberuf interessiert hat. Die Gruppe ist damals gegründet worden, vom Marianhiller-Missionar, dem Pater Peter Grant und dem Pfarrer Josef Sarbach, der heute in Lake ist. Wir haben uns alle zwei Monate im Kloster getroffen, meistens im Kapuzinerkloster zu Gleis, um zusammen miteinander damit über die Prüfung nachzudenken. Der Prüfung, die wir in uns gespürt haben, damit nachzuspüren. Und vor allem euch zu schauen, ja, welchen Studienweg müssen wir jetzt eigentlich unter die Beine nehmen. Wie soll das weitergehen? Und ich darf sagen, dass ich dank diesen Kontakten mit Gleichgesinnten, ich war damals aber 16, 17-Jähriger, dass ich dank diesen Kontakten mit Gleichgesinnten die Prüfung zum Priestertum, zum Priesteramt in mir entfalten und nicht in euch reifen konnte. Und ich bin sehr froh, dass die Gruppe damals gegeben hat. Und die anderen Mitglieder von der Gruppe sind die meisten heute irgendwas war in einer Pfarrei als Vikar oder als Pfarrer tätig. Das ist also die Gruppe, die mich vor allem getragen hat. Sicher spielt auch das Elternhaus eine grosse Rolle. Wir haben daheim wirklich auch als religiöses Leben gepflegt, das Tischgebet oder das Abendgebet miteinander gemacht. Wir sind miteinander als Familie auch in den Sonntagsgottesdienst gegangen. Das ist auch sicher ein wichtiger Faktor, die Familie, in der man aufgewachsen ist. Ich glaube, die Priesterberufe können nur entfalten, wenn euch das Umfeld stimmt. Also das Umfeld von der Familie, aber auch das Umfeld von der Ausbildung, sagen wir von der Schule und so.
Und Evas Ziel habt ihr vorher schon ziemlich umschrieben, die Rolle des Priesters, das ist der Dienst am Wort Gottes und der Dienst am Volk Gottes. Jetzt ist aber Priester sein nicht unbedingt eine einfache Sache in der heutigen Zeit, wo, sagen wir, in der Gesellschaft viel drüber und drunter geht, wo alles zusammen viel freier kommt und so weiter. Da kann man zum Beispiel zum Teil gar nicht verstehen, wie ein junger Mann wie ihr jetzt so Priester werdet. Ich hätte vielleicht auch ganz konkret fragen, eines der Probleme, das man da sieht, das ist der Zölibat. Wie stellen die eben da dazu?
Ja, das ist ja also ein Stichwort, das man immer wieder kehrt, was längere Diskussionen darüber gibt, was viele nicht können verstehen und viele nicht können glauben, dass das überhaupt lebbar ist in dieser Zeit. Dazu darf ich sagen, dass es sicher nicht leicht ist, der Weg zu gehen, also der Weg von einem ehelosen Leben. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Prüfung hat zum Priesteramt, habe ich auch das Gefühl, dass der Herrgott einem hilft, ehelos zu leben. Das ist anscheinend ein Wille und damit er ist euch die Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Im Zölibat sehe ich also weniger eine Last, eine überlegte Last, sondern vielmehr als Geschenk oder als Charisma. Und ich bin mir euch voll bewusst, dass ich, wenn ich ehelos lebe, euch viel mehr Zeit habe für die Pfarrei, für die Gemeinde, für die Gläubigen, die mir anvertraut sind. Und ich glaube, es geht letztlich auch immer total Hingabe, nicht nur jetzt an das Volk Gottes, sondern vor allem auch an Christus selber. Und wenn wir auf Christus selber schauen, er selber hat ehelos gelebt. Und euch viele verschiedene Jünger haben die Form, die Lebensform gewählt. Und wenn wir sogar in die heutige Gesellschaft schauen, habe ich das Gefühl, euch an gute christliche Ehe zu feiern, das ist ebenso schwierig, wie zölibatär zu leben. Ich glaube, das sollte wir nichts vormachen. Wichtig ist, damit das einem besser gelingt, die ehelose Lebensform, dass man die eng, intensive Beziehung mit Christus pflegt. Ich glaube, nur so kann man der Zölibat auch wirklich gut leben. Dass man sich wirklich Christus anhängen sollte, würde ich jetzt einmal so ausdrücken. Dass man probiert, wirklich den Weg, und zwar jeden Tag mit ihm zusammen zu gehen. Sicher ist auch das Problem, das der Zölibat aufwirft, die grosse Einsamkeit von den Priestern. Und die ist auch gerade im Oberwallis zum Teil recht gross. Das war früher etwas anders gewesen, hat es doch in vielen Pfarreien noch Afrikar gehabt. Heute ist es leider auch so, dass viele Pfarrherren allein sind wohnend oder vielleicht noch mit einer Haushälterin zusammen. Und da scheint es mir vor allem wichtig, dass vor allem die Mitbrüder, also die Priester untereinander, den Kontakt fördern.
Die Hierarchie ist ein weiteres Problem. Fürchtet ihr eben nicht ein bisschen vor der Hierarchie?
Nein, ich muss sagen, dass ich vor der Hierarchie eigentlich keine Angst habe oder keine Bedenken habe. Sicher, man muss nicht immer mit allem einverstanden, was sich aber entscheiden oder äußerlehnt. Aber ich finde es wichtig, dass man immer miteinander das Gespräch sucht. Einerseits hat ja das Bistum, oder stellt das Bistum bestimmte Anforderungen. Das heisst, dass der Bischof muss schauen muss, dass die verschiedenen Pfarreien einigermaßen besetzt kommen. Und andererseits hat jeder Priester natürlich persönliche Wünsche. Und das ist nicht immer so einfach, das zusammenzubringen. Und da braucht es sicher auch der Gutwillen auf beiden Seiten. Aber gerade hier im Bistum Seto, glaube ich, haben wir eine gute Hierarchie, wenn man so will sagen. Also einen guten Bischof, gute Mitarbeiter. Und wir wirklich miteinander probieren und eben einen Weg zu beschreiten, wo der Einzelne dazu kann Ja sagen.
Vor ihm stehen jetzt gerade zwei wichtige Ereignisse. Zuerst einmal Evi Primitz in Grecho und nachher eben Anfang als Pfarrer von Dörbel. Ich muss also schon, darf eben also schon herzlich gratulieren zu Evi Ernennung zum Pfarrer von Dörbel. Die werden vielleicht gerade einmal die Primitz anschauen. Wie geht die vor sich?
Ja, ich werde oder ich darf am 26. Juni in Grecho Primitz feiern. Das heisst einfach, das ist die erste heilige Messe in der Heimatpfarrei. Dazu haben wir schon vor einem Jahr ein Organisationskomitee gegründet, das das ein bisschen in die Hand nimmt. Denn ich selber kann nicht alles machen und auch meine Familie wäre damit überfordert. Und das Organisationskomitee, dem ich an dieser Stelle euch recht herzlich Danke sagen, hat sich zur Aufgabe genommen, die Primitz vorzubereiten. Die Primitz in Grecho soll ja nicht als Fest werden, nur für meine Familie oder für die Verwandtschaft, sondern vielmehr als Fest von der ganzen Pfarrei, von der ganzen Gemeinde Grecho. Die Primitz selber, der Ablauf, sieht aber so aus, dass sie mich am Morgen mit dem Elternhaus abholen, dass nachher eine gemeinsame Prozession geht zum Dorfplatz, wo der Gottesdienst stattfindet. Nach dem Primizgottesdienst gibt es einen kleinen Apero, der wird von der Gemeinde Greco offeriert. Und am Nachmittag kommt er die weltlich vier im Sportzentrum mit den glatten Gästen. Abgeschlossen wird der Primiztag durch eine Dankesandacht, wo wir am Abend im Sächsischen in der Pfarrkirche miteinander feiern. Das wäre aber so ein etwa das Programm von dem Primiztag.
Und wer tut da Predigung an der Primiz? Weiss man das schon?
Ja, an der Primiz wird der Professor Baumgartner Predigung, mit dem ich die Lizenziatsarbeit geschrieben habe.
Jetzt eine Aufgabe in Derbel, die wir schon bereits kurz angesprochen haben. Ich will jetzt eben nicht schon fragen, wie läuft denn das da alles? Das wisst ihr ja zum Teil sicher selber auch noch nicht, aber ich wollte doch gerade so sagen, wie seht ihr als ganz frisch gebackene Priester, Diakon jetzt noch und Priester, wie seht ihr das?
Ja, wenn ich jetzt so an meine spätere Zukunft denke, als Pfarrer in Derbel, kommt mir schon mit Angst. Weil eigentlich wäre es ja vorgesehen, dass ich zuerst ein paar Jahre als Vikar oder Kaplan bin, um noch besser in die Seelsorgearbeit eingeführt werden können. Das ist aber durch verschiedene Umstände leider jetzt so nicht möglich. Und so hat man gefunden, es wäre gut, wenn ich dann Beruf auf Derbel ginge, direkt als Pfarrer anfange. Ich fühle mich damit ehrlich gesagt etwas überfordert. Aber zusammen mit den Leuten von Derbel will ich probieren, so gut wie möglich so zu machen.
Ja, daran zweifle ich eigentlich nicht, wenn man eben so kehrt redet. Ich glaube, das wird dann schon laufen. Vielleicht noch ganz zum Schluss eine kleine Frage. Herr Amade Bricker, es ist Folgendes. Was können eigentlich wir Laien für die Tür, sagen wir menschlich und so? Wie seht ihr das?
Also, was die Laien für die Priester können und tun, da ist sicher einmal wichtig, das Gebet. Und ich will das Gebet wirklich nicht unterschätzen. Es ist wichtig, dass euch die Pfarrei, die Priester mitträgt in ihrem persönlichen Beten. Das Gleiche macht ja übrigens euch der Priester verschiedene Pfarreien. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass man probiert, da dem Priester, dem Pfarrer zu helfen, wo man kann helfen. Und ich hoffe, dass ich ein Pfarrer bin, wenn ich mir gerne helfen lasse. Und dass ich auf die Mitarbeit von Elito zählen kann. Es ist wichtig, dass der Pfarrer euch Unterstützung hat von Laien, die ihm in der Pfarrei helfen.
Ich möchte Ihnen vielmals danken, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid. Und ich will hoffen, dass Ewi Pfarrkinder, aber euch alle, die noch in eurem Priesterleben jetzt mit Ewi zusammenarbeiten, das gehört haben, was ihr für Grundsätze habt. Mir scheinen die sehr eindrücklich. Ich wünsche Ewi alles Gute. Auf einmal bei der Priesterweiche, die ja dann am Ausstrahlungstag von der Sendung stattfinden tut, aber euch nachher in eurem priesterlichen Leben. Vergelt's Gott. Und wenn ihr mal etwas habt, was ihr findet, das könnt ihr mal am Radio mal für alle Oberwalliser diskutieren, empfehle ich mich jetzt schon. Danke vielmals und alles Gute.
Danke.
Jetzt würde ich noch ganz am Schluss einen Ausschnitt des Alleluia aus dem Exultate Jubilate von Wolfgang Amadeus Mozart schnell hören miteinander, solange die Zeit noch geht.